Ja, schönen guten Morgen. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich kann verstehen, wenn ich heute nicht so viel Resonanz bekomme, weil viele haben Halsentzündung und können kaum reden. Aber vielleicht gibt es doch den einen oder anderen Moment, wo ich was von euch hören kann. Das würde mich freuen. Seid dazu gerne irgendwie auch Teil der Predigt. Mein Name ist Andreas Waldmann. Ich bin hier Mitglied in der Gemeinde und ehrenamtlicher Mitarbeiter, primär im Kindergottesdienst, und heute darf ich hier mal predigen und das freut mich. Und letzte Woche hat Bernd ja über den Lebenscoach gesprochen, den wir brauchen. Hat natürlich Jesus damit gemeint, klar, wir sind jetzt nicht im Kindergottesdienst, deswegen wisst ihr das schon. Und hat über drei Bereiche gesprochen, in denen Gott uns herausfordert. Das ist zum einen das Loslassen, also sich auf Jesus einlassen. Hat davon gesprochen, dass wir Vertrauen entwickeln sollen Gott gegenüber und dass wir dann selbstständig gehen als Menschen, die ihren Gott kennen und ihren Platz auf dem Spielfeld sozusagen. Und ich habe mich nach dieser Predigt gefragt, was ist nur mit Arturo Vidal los? Kennt ihr Arturo Vidal nicht? Arturo Vidal, das ist Stürmer, Mittelstürmer bei Bayern München. Also ehrlich. Also der Arturo Vidal ist echt ein Charaktertyp. Und man sieht es schon an seiner Frisur. Ja, irgendwie glatt geschoren, in der Mitte irgendwie so ein bisschen Irokese. Und was ist er nochmal, Kolumbianer oder irgendwie Lateinamerikaner? Chilene. Und unter Ancelotti, wer kennt Ancelotti? Das war nämlich der Trainer vor Jupp Heynckes, okay? War der Arturo, obwohl das so ein Charaktertyp ist, echt eine blasse Maus. Irgendwie war er nicht so gut, verletzt, keine Ahnung, hatte nicht so seinen Platz auf dem Spielfeld gefunden. Und jetzt kam der große Jupp. Ja, seit Jupp ist es eine andere Ära. Plötzlich ist Müller wieder am Start. Ja, und auch Arturo. Und die Jungs geben Gas, ja, und gewinnen und verlieren kaum noch. Und man fragt sich schon, was um Himmels Willen macht dieser Jupp Heynckes anders als der Ancelotti? Was für ein Typ Coach ist er denn? Wie schafft er es, diese jungen Männer so anzusprechen, dass sie echt wie ausgewechselt sind auf dem Platz? Das ist irre. Und dieser Arturo Vidal, also in jedem Spiel, wenn wir dann ab und zu mal samstags die Sportschau gucken, die Kommentatoren, ja, also was ist denn mit dem Vidal los? Was ist denn mit dem Vidal los? Wir haben bestes Spiel auf dem Platz, Vidal, hier Vidal, da Vidal. Oh, ich so, was ist denn hier passiert? Ich finde das spannend und ich habe mir überlegt, wir haben doch eigentlich noch einen besseren Coach in Jesus. Es wäre doch denkbar und möglich, dass er es schafft, uns so anzusprechen, dass wir echt anders sind auf dem Platz. Könnte ich mir vorstellen. Und ich habe mir dann so überlegt, Mensch, wie sieht wohl so ein Mensch aus, der sich so aufs Training mit dem Lebenscoach eingelassen hat? Was für ein Gesicht würde euch da einfallen? So ein echter Jesus-Nachfolger, so ein Jahrhundertchrist, so ein weiß der Geier, ich meine, gibt es das überhaupt? Es gibt immer nur Jahrhundertfluten, glaube ich, ne? Aber wer fällt euch ein, wenn ihr an einen vorbildhaften Christen denkt? Ich habe hier mal ein paar ausgesucht. Vielleicht findet ihr ja auch die Person in meiner Auswahl, die ihr gedacht habt. Jetzt geht die PowerPoint los, hoffe ich. Und da dürft ihr die Namen einfach reinrufen. Reinhard Bonke ist leider nicht mit dabei. Aber wir haben ihn ja jetzt schon genannt. So, lass uns mal sehen, wen wir da haben. Ladies first. Ja, genau, Mutter Teresa, klar. Kennt jeder aus Kalkutta. Ah, jetzt geht's los. Alice Creswell, genau, sie hat ihn mal gepredigt aus England. Und ja, vielleicht erinnert ihr euch auch nicht mehr, aber die hat irgendwie auch einen ganz coolen Dienst in England. Alright, next one. Maria Brehan kennt ihr. Tolles Werk, was sie aufgebaut hat in Uganda. Alright. Habt ihr gewusst, dass Nina Hagen Christ ist?
Ja.
Irre, ne? Wäre nicht mein erster Gedanke gewesen, aber ich fand's cool. Alright, next one. Oh, jetzt wird es schwierig, ne? Yes! Jackie Pullinger aus Hongkong. Sehr cool, was die Frau geleistet hat da unter... Wen haben wir noch? Genau. Corrie ten Boom, jawohl, kennt auch jeder. Und Joni, auch ein beeindruckendes Lebenszeugnis. Die Frau, die hat echt Ausstrahlung. Super. Die haben sich auf ihren Lebenscoach eingelassen. Bei den Männern. Ja, echt. Wie ein Weißkopfadler, möchte man schon fast sagen. Ne? Alright, wen haben wir noch? Wer ist das? Nein! Hartmut Steeb! Gut, wen haben wir noch? Schreck, lass nach. Hä? Ja, Brian Head Wells. Es gibt so ein paar Punkrocker hier bei uns. Der hat sich im Jordan taufen lassen. Hättet ihr nicht gedacht, ne? Ja, Jesus Inside, sage ich dazu nur. Alright. Dietrich Bonhoeffer, jawohl. Bei ihm übrigens, da könnte man eine andere, ja, da ist er. Bei ihm könnte man auch eine theologische Diskussion aufmachen, inwieweit es überhaupt christlich ist, den Tyrannen durch eine Bombe zu beseitigen oder beseitigen zu wollen. Aber wir wollen jetzt nicht in die Befreiungstheologie einsteigen. Alright, nächstes Bild. David Alaba, der ist auch bekannt, ne? Hey, am Bruder im Herrn! Ja, und er verteidigt links bei den Bayern. So, hey, wen haben wir da? Grüß dich. So, wen haben wir denn noch? Paulus, sehr gut, genau. Sehr schön. Und jetzt noch ein paar ganz wichtige Gesichter. Tja, also je nach Geschmack fühlt man sich dem einen, den wir hier gesehen haben, näher als dem anderen. Wer davon ist wohl der beste Christ? Wenn das überhaupt sowas gibt. Wer repräsentiert Jesus am besten? Bei wem kommt er am meisten zum Ausdruck? Und was denkst du eigentlich über dich? Wie sehr bist du ein Repräsentant Jesu in dieser Welt? Wie sehr bist du dir bewusst, dass du es automatisch bist, auch wenn du dir gar nicht bewusst darüber bist? Du repräsentierst Jesus. Und ich glaube, dass es so ein bisschen eben auch um dieses Thema geht, wenn wir überlegen, dass wir Nachfolger Jesus sein wollen und dass wir vom Lebenscoach mit an die Hand genommen werden, um unseren Platz auf dem Platz einzunehmen. Und einer, von dem ich leider kein Foto gefunden habe, wird uns in Markus 10 beschrieben. Und ich lese hier mal ab Vers 17. Hoffnung für alle ist das. Als Jesus weitergehen wollte, lief ein Mann auf ihn zu, warf sich vor ihm auf die Knie und fragte: Guter Lehrer, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Und Jesus entgegnete: Weshalb nennst du mich gut? Es gibt nur einen, der gut ist, und das ist Gott. Du kennst doch seine Gebote. Du sollst nicht töten, du sollst nicht die Ehe brechen, du sollst nicht stehlen, sag nichts Unwahres über deinen Mitmenschen. Du sollst nicht betrügen, ehre deinen Vater und deine Mutter. Lehrer, antwortete der junge Mann, an all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Tja, ein super Typ, der war total nett, echt, richtig tugendhaft, gottesfürchtig, super. Alter, wer will nicht solche Typen in der Gemeinde haben? An all das habe ich mich von Jugend an gehalten. Ey, echt super. In der Parallelstelle in Lukas wird über ihn gesagt, dass er sogar ein angesehener Mann war. Er hatte schon früh in seinem Leben die Gebote und das ganze Fromme irgendwie mitgekriegt, aufgesaugt mit der Muttermilch. Der war voll auf Kurs. Er hat es beachtet von Jugend auf. Also es war nicht nur von wegen, ich halte mich dran und ab und zu klappt es nicht, sondern nee. Er war sorgfältig in der Beachtung der Gebote. Das war für ihn schon Priorität. Das war ihm wichtig. Also es war nicht so eine halbgare Geschichte, nicht Fisch, nicht Fleisch, sondern ich will das. Und mit Sicherheit war er ein wahres Vorbild in seinem Umfeld und in der Synagoge. Und ich möchte wetten, das hat er auch gewusst. Ein wahres Vorbild. Echt? Der Einstieg in das Gespräch, so fromm es auch klingen mag, hat mich trotzdem auch ein bisschen hellhörig gemacht. Was passiert denn da? Ich hätte irgendwie erwartet, dass er nämlich nicht so eine Frage stellt. Wenn er doch schon so auf Kurs ist, wenn er doch schon irgendwie so scharfsinnig ist, dass er sagt, ich habe das alles beachtet und mir war es wichtig genug, mein Leben entsprechend auszurichten, dann kommt hier mit dieser Frage nach dem ewigen Leben bei mir irgendwie so ein Fragezeichen hoch. Weiß er denn bei dieser Vorgeschichte wirklich nicht, wie er das ewige Leben bekommen kann? Ist doch erstaunlich, müsste er doch wissen. Beziehungsweise geht es ihm eher darum, dass er unsicher war, ob seine Frömmigkeit ihn ans Ziel bringt? War er unsicher, inwieweit das, was er da tut, ihm ewiges Leben bringt? Und ich glaube, an seiner Frage zeigt sich zweierlei. Das Erste, was auffällt, ist, er würde bestimmt alles tun, um das ewige Leben zu kriegen. Er würde alles tun. Der Typ ist eifrig, er ist brennend, er möchte vorankommen. Und hätte Jesus nur einen Ton gesagt von wegen, und jetzt spring von dieser Brücke, bäm, hätte es getan. Eigentlich eine Augenweide für jeden geistlichen Leiter. Eigentlich. Denn gleichzeitig offenbart er seine eigene Falschheit und Orientierungslosigkeit. Er wollte von Jesus nun das Geheimnis des Glücks erfahren. Meister, umschleimt er ihn förmlich. Ja? Was ist das Geheimnis des Glücks? Edgepatch, sage ich dir nicht. Das Geheimnis des Glücks. Jetzt, was gibt's noch zu tun? Was kann ich noch tun? Das letzte Puzzlestück, die ultimative religiöse Übung, das heiligste aller Gebote. Er wollte es erfahren und er kommt zu Jesus und sagt, du guter Meister, sag's mir bitte. Ja, ist echt toll. Jesus, ey. Jesus hätte auch so reagieren können. Ja, ey, danke. Es geht runter wie Öl. Guter Meister. Ja, also lass mich mal überlegen. Ja, also für dich in deinem Fall würde ich sagen, weiß nicht, also Jesus hat ja nicht so reagiert. Dieser junge Mann macht deutlich, dass er Jesus wirklich mit Respekt und Autorität irgendwo begegnet, aber Jesus macht dieses schleimige Spiel nicht mit. Er konfrontiert den Mann damit, dass Gottes Gebot doch schon klar an sein Volk erging. Das war eigentlich gar nicht fraglich, das mit dem ewigen Leben. Es war schon klar bei Mose, haltet die Gebote, so werdet ihr leben. Haltet ihr sie nicht, kommt der Fluch, Punkt. Einfach klar. Da gab es eigentlich nicht so viel zu diskutieren. Da gab es nicht noch irgendwie, was kann ich noch tun? Noch darüber hinaus, als wäre Gottes Ansage nicht klar und eindeutig gewesen, als hätte der gute Gott nicht schon eindeutig offengelegt, wie er ist, was er tun will, wie er mit uns umgeht, als gäbe es da noch eine Frage. Und dieser Mann, der versucht jetzt, Jesus gegen Gott auszuspielen, sagt, sagst du mir? Und Jesus sagt, Edgepatch, Gott hat es schon gesagt. Du brauchst mich nicht, es ist schon klar. Es ist schon klar. Was fragst du noch? Das Gute, das in Gott und seinem Wort bereits zu finden ist, das ist nichts Geheimnisvolles, dass man vom prominenten Rabbi erfragen muss. Und deshalb macht Jesus dieses Spiel nicht mit. Und ich möchte hier einen Kommentator zitieren, der sehr treffend schreibt, jetzt zitiere ich, auf Kosten Gottes lässt sich Jesus nicht loben. Er setzt seinen Rat nicht an die Stelle des göttlichen Gebots, sondern spricht als der Sohn, der niemand Güte zuerkennt als einzig Gott und der allein den Willen Gottes preist. Und vielleicht eine Randnotiz, falls irgendjemand diesen Text mal nachliest und sich wundert und dann denkt, das ist doch möglicherweise eine Aussage Jesu, dass er selbst gar nicht Sohn Gottes ist, was wahrscheinlich bei irgendwelchen Kritikern der Sohnschaft Gottes ein Gedanke sein könnte. Darum geht es in diesem Text nicht, sondern es geht genau darum, dass Jesus sagt, nee, ich Nehm nichts weg von dem, was Gottes ist. Es geht hier nicht um Gottes Sohnschaft und Trinitätslehre, okay? Nur damit ihr das einordnen könnt. Aber was macht Jesus hier? Jesus kratzt nicht nur an der frommen Fassade seines Gegenübers, sondern er kommt auf das Wesentliche zu sprechen. Auf das, woran sich der Kampf entscheidet. Welche Motivation, welche Priorität wird im Leben des Ratsuchenden gewinnen? Worauf wird er sich am Ende einschießen? Und Jesus tut das nicht harsch. Er möchte doch, dass dieser junge Mann auch das Leben gewinnt. So wie das für uns alle gilt. Er möchte, dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Jesus möchte, dass wir leben, nicht dass wir sterben. Jesus möchte, dass wir Erkenntnis haben und nicht in Lüge bleiben. Jesus möchte, dass wir frei werden und nicht in Gebundenheit sind. Und er wünscht sich vom Herzen, dass auch dieser junge Mann es schafft, die Wahrheit für sich zu ergreifen. Und das kommt völlig vorwurfsfrei von Jesus hier in Markus 10, Vers 21 und folgende. Lass uns da mal lesen, wie das überliefert wurde. Und Jesus sah ihn voller Liebe an. Etwas fehlt dir noch. Geh, verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Damit wirst du im Himmel einen Reichtum gewinnen, der niemals verloren geht. Und dann komm und folge mir nach. Als er das hörte, war der Mann tief betroffen. Traurig ging er weg, denn er besaß ein großes Vermögen. Jetzt wird es also doch deutlich, wo die eigentliche Priorität dieses Mannes lag. So fromm er war, obwohl er schon so weit war, war er doch so weit weg von Gottes Reich. Ist das nicht der Hammer? Wirklich, nach außen hin eine Granate, der Typ. Super. Innen drin, jenseits vom Reich Gottes. Vor diesem Hintergrund wirkt Jesu Aussage aus Matthäus 6 umso nachvollziehbarer. Ich lese das auch mal vor, was Jesus uns da sagt. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder wird er den einen bevorzugen und den anderen vernachlässigen oder dem einen treu sein und den anderen hintergehen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, zumindest nicht gleichzeitig. Und der Mammon ist so ein Bild für Reichtum, für Besitz, für Geld. Und wir spüren, dass es um einen Kampf geht, um eine Spannung. Man muss sich entscheiden. Man kann nicht links und rechts gleichzeitig gehen. Man muss entweder links gehen oder man muss entweder rechts gehen. Du kannst nicht beides haben. Du kannst dich nicht zerteilen. Wenn du Jünger Jesu bist und er sagt, folge mir nach, dann hieß das für den Mann damals, trenn dich von deinem Reichtum, trenn dich von deiner Sicherheit, trenn dich von dem, was du vielleicht als wertvoll empfunden hast und entdecke den wahren Wert des Lebens. Entdecke das, was wirklich Leben gibt. Entdecke das, was wirklich Sicherheit gibt. Und ich weiß ja nicht, wie du solche Texte liest. Es gibt ja zig Möglichkeiten. Du gehst durchs Alte Testament, durchs Neue Testament, wie Geschichten hier. Ich ertappe mich so oft dabei, dass ich denke, echt, die Israeliten, ey, die haben echt so den Schuss nicht gehört. Ja, versteht ihr ein bisschen die Situation? Du liest da und denkst, dann ziehen sie durch die Wüste und eben gerade noch war doch hier Wasser aus dem Felsen gekommen und das nächste, was du liest, ist, und dann murrten sie schon wieder. Und denkst, sag mal, habt ihr einen an der Klatsche? Er würde mir nie passieren. Merkt schon, ne? Ja, so bei Negativbeispielen, da denken wir immer, ja, das ist dort. Ja, das Negativbeispiel, das ist ein warnendes Beispiel. Wir sind ja nicht so. Also zumindest ihr seid nicht so. Da denke ich manchmal auch, wie gut, dass ich nicht so doof bin wie die Israeliten oder ey, wie gut, dass ich nicht so ein reicher Bursche bin wie der hier. Ist also nicht mein Problem. Wirklich? Ist es wirklich so? Fühle ich mich zurecht auf der sicheren Seite? Sind biblische Texte nicht genau deshalb so glaubhaft und relevant, weil sie uns genau in unserer heutigen Zeit ansprechen, in unserer Menschlichkeit, in genau diesem Kampf, um den es hier geht, der Kampf ums Herz? Und ich möchte nochmal deutlich machen, dass wir hier über zwei verschiedene Dinge sprechen, weil ich auf der einen Seite einen deutlichen Anspruch Jesu höre an die Nachfolge, wie wir Jesus nachfolgen, wie wir uns auf dem Spielfeld präsentieren. Und auf der anderen Seite geht es um Errettung und das möchte ich nicht ansprechen, weil wenn es um Errettung geht, ist die Sache klar. Es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Wir müssen nicht fürchten, aus der Gnade zu fallen. Wir müssen nicht fürchten, dass Jesus uns die Tür vor der Nase zuknallt. Es ist vollbracht, hat er am Kreuz gesagt. Das gilt. Das gilt für dich, das gilt für mich, okay? Sündenvergebung, Erlösung, ewiges Leben, gebongt, okay? Safe. Arturo Vidal ist in der Mannschaft, okay? So. Jetzt ist die Frage, wie ist er auf dem Feld? Und hier hat Jupp Heynckes den richtigen Ton gefunden, gesagt, Alter, du bist nicht fit. Und der nimmt sich's zu Herzen und verbringt extra Stunden im Fitnesscenter. Und wie sieht er jetzt aus? Bombe! Also wenn es um die Nachfolge geht, dann steht die Frage nach dem richtigen Antrieb auf einem anderen Blatt. Ich möchte es einfach nochmal sagen, bringt das jetzt nicht durcheinander. Ich will hier keine Verdammnis predigen, ganz und gar nicht. So, ich möchte vielleicht einfach nur dem Lebenscoach ein bisschen Worte verleihen, die uns begleiten und die uns helfen, unseren Platz zu finden und das, was wir tun, besser zu tun. Es ist ein Kampf ums Herz, darum, dass Gottes Liebe zu uns und in uns die treibende Kraft ist und bleibt für das, was wir tun. Also es fängt mit Gottes Liebe an. Und unser Kampf mag vielleicht wirklich nicht die Geldliebe sein. Kann ja sein. Ja? Also übrigens, man muss auch nicht reich sein, um Geldliebe-Probleme zu haben. Also ist ja eine Motivationssache, eine Prioritätssache. Es geht nicht darum, dass man Geld hat und Geld liebt, sondern es geht auch manchmal darum, dass man keins hat und Geld liebt. Aber manchmal betrifft unser Kampf auch gewisse Bequemlichkeiten. Oder ehrgeizige Ziele in Schule, Beruf, im geistlichen Dienst. Ja, Herr Gott hat mich berufen, was auch immer zu tun. Abmarsch. Ja, aber ist das wirklich, was Gott will von dir? Oder hat er nicht einen ganz anderen Platz für dich, wo er sagt, du, ich habe dich so designt, ich habe dich so gemacht, ich habe dich so begabt. Du passt da rein, wie Deckel auf Topf. Das ist dein Platz und nicht da drüben. Ehrgeizige Ziele in Schule, Beruf, Mitarbeit in der Gemeinde oder dass man es vielleicht einfach genießt, im Mittelpunkt zu stehen, etwas zu sagen zu haben. Und ich glaube, immer dann, wenn wir etwas für uns selbst abzweigen, laufen wir Gefahr, nicht Jesus nachzufolgen, sondern unseren eigenen Stiefel zu machen. Und Jesus wird uns darauf ansprechen. Früher oder später wird er als Coach kommen und sagen, guck mal, ich hätte es mir eigentlich so vorgespielt, vielleicht so ein Debrief nach dem Spiel, ne? Wenn irgendwie die Tore ausgeblieben sind. Bleiben wir mal bei Jupp und Vidal. Ja? Und dann kommt so ein Debriefing nach dem Spiel und dann wird analysiert, sagt, guck mal, hier hast du nicht das gemacht, was ich dir gesagt habe. Ich habe gesagt, du sollst nach rechts außen und so weiter öfter mal und du bist immer über die Mitte, immer über die Mitte. Das bringt doch nichts. Ja, und dann wird es klar und es wird angesprochen und das ist nicht lieblos, sondern das ist Inhalt der Geschichte. In Markus 8, nur zwei Kapitel vor unsere Geschichte mit dem jungen Mann, sagt Jesus Folgendes in Kapitel 8, 34 bis 36. Wer mein Jünger sein will, darf nicht mehr sich selbst in den Mittelpunkt stellen, sondern muss sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sich an sein Leben klammert, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben für mich und für Gottes rettende Botschaft aufgibt, der wird es für immer gewinnen. Der wird es für immer gewinnen. Was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt, er selbst aber dabei seine Seele verliert? Und ich habe kürzlich Gelegenheit gehabt, so ein Vortragsvideo anzuschauen von jemandem, der aus seiner Erfahrung als Fotograf einige Grundsätze für sein Leben abgeleitet hat und dazu, wie man Ziele erreichen kann. Und wer von euch auch gerne fotografiert, wird es vielleicht besser erklären können als ich. Aber ihr werdet wissen, worum es geht. Und einer seiner Leitsätze, die er so für sich gefunden hat, hat er Fokus genannt. Das ist, soviel ich weiß, der Vorgang beim Fotografieren, bei dem man festlegt, auf was es im Bild genau ankommt. Also wenn du dir so ein Bild vorstellst, ja, dann hast du da viele Bildinformationen, aber nicht alle davon sind dir bei diesem Shot wichtig. Du willst vielleicht nur das Gesicht, das links unten ist. Das ist wichtig. Da stellst du scharf. Okay? Fokus. Gehst rein. Alles andere, auch gerade bei den schönen neuen Fotoapparaten und manchen Smartphones inzwischen, wird dann unscharf. Diese Tiefenunschärfe, das verliert sich. Das geht irgendwie in den Hintergrund. Du fokussierst. Das kann auch mega interessant sein. Sein Beispiel war, dass er einen Menschen fotografiert hat, der an einer Mauer lehnte. Und das war ein tolles Bild. Man hat gemerkt, dass der was von seinem Handwerk versteht. Und er hatte Fokus und Tiefenunschärfe im Hintergrund. Du konntest dir ahnen, dass da irgendwas mit Menschen war. Und dann hat er das Original gezeigt. Und im Original waren im Hintergrund seine Kollegen. Die haben da gerade einen Balanceakt auf dem Einkaufswagen vor Lidl gemacht, wo du gedacht hast, hättest du auch Fokus drauflegen können. War aber nicht, sondern er wollte das Gesicht des einen Mitarbeiters, während die anderen hinten Kasperles Theater gespielt haben. Aber wenn du das eine willst, dann legst du den Fokus darauf und alles andere verschwindet in der tiefen Unschärfe. Indem man sich also aufs Motiv festlegt, schließt man andere Dinge aus. So interessant sie auch sein mögen, so lustig sie auch sein mögen, so gut sie auch sein mögen, man schließt andere Dinge aus. Es hat was Ausschließliches, wenn man sich fokussiert. Und übertragen aufs Leben war seine Frage dann an seine Zuhörer, wozu wirst du in Zukunft Nein sagen, um dein Ziel zu erreichen? Wozu wirst du in Zukunft Nein sagen, um dein Ziel zu erreichen? Auch wir wollen Ziele erreichen, stimmt's? Genau, jetzt sind wir schon fast zu weit, aber das ist ein guter Spruch, den können wir gerne hier stehen lassen. Auch wir wollen ein Ziel erreichen, wir wollen nämlich Jesus ähnlicher werden. Stimmt's? Okay. Okay, wir wollen Christengemeinde Arche Alzertal spielen. Nein, wir wollen Christen sein. Wir wollen Menschen sein, in denen Jesus zum Vorschein kommt. Wir wollen Menschen sein, in denen andere Jesus wieder entdecken können. So gut es geht. Es ist begrenzt. Wir sind trotzdem errettet und der Herr ist treu. Preist dem Herrn. Er gebraucht uns, trotz allem. Ja? Und du bist mit dabei, du bist im Team und Jesus feuert dich an und sagt, wozu wirst du in Zukunft Nein sagen, damit ich noch mehr zum Vorschein kommen kann in deinem Leben? Beziehungsweise, was macht deine Liebe zu mir noch stärker? Wir wollen, dass sich Gottes Reich in dieser Welt ausbreitet. Wir wollen, dass andere Menschen, die fernab stehen, Teil dieser begeisternden Bewegung werden. Und Jesus mit anbeten, gemeinsam mit uns. Wenn nicht hier, dann irgendwann vor dem Thron Gottes im Himmel. Und darüber hinaus hast du vielleicht auch persönliche Ziele, wo es wirklich um deine Berufung geht. Wo du sagst, das begeistert mich. Ich glaube, Gott hat mich begabt, berufen, das und das zu tun. Du hast doch Ziele in deinem Leben. Du bist doch nicht irgendwie so eine Qualle, die hier durchs Leben wabert. Du hast Profil. Gott hat dich begabt. Wozu werde ich in Zukunft Nein sagen? Darf Jesus dir so eine Frage stellen? Er hat es übrigens ein klein wenig radikaler ausgedrückt. Ich möchte euch da mal kurz an Matthäus 5 erinnern, Vers 29 bis 30. Wenn dich dein rechtes Auge zur Sünde verführt, dann reiß es heraus und wirf es weg. Denn es ist besser, du verlierst eins deiner Glieder, als dass du unversehrt in die Hölle geworfen wirst. Und wenn dich deine rechte Hand zum Bösen verführt, dann hau sie ab und wirf sie weg. Ich möchte nächsten Sonntag keinen mit Augenklappe hier sehen, okay? Noch keinen mit irgendeinem verbundenen Armstumpf. Das ist nicht gemeint. Aber es macht deutlich, dass Jesus einen radikalen Ansatz fährt. Er sagt, wozu wirst du Nein sagen, damit du das Ziel im Glauben erreichst, zu dem ich dich gesetzt und berufen habe? Jesus fordert uns heraus, klare Sache zu machen. Nachfolge ist ein Kampf um unser Herz. Da geht es nicht um unsere Eitelkeiten, obwohl wir menschlich sind. Da geht es um seine Liebe. Und dieser Kampf wird bleiben. Da gibt es auch keine Fastfood-Geschichte. Das wird, bis wir das Zeitliche segnen, ein Kampf bleiben. Wir können vielleicht ein bisschen stärker, ein bisschen schwächer werden, aber letzten Endes trägt uns die Gnade Gottes bis zum letzten Atemzug durch. Die Frage ist jedoch, das Ziel ist es, Jesus mehr zu lieben als das, was die Sünde uns verspricht. Das Ziel ist es, Jesus mehr zu lieben als das, was die Sünde uns verspricht. Weil dann kannst du Sünde überwinden. Ich weiß nicht, ob das mit dem Ausreißen, dem Abhacken der Hand, das geht ja nicht so ans Herz, ne? Überleg doch mal, was deine Liebe zu Jesus nährt. Überleg doch mal, was dich näher an Jesus ranbringt. Überleg mal, was du bereit bist zu investieren, um deine Liebe zu Jesus stärker werden zu lassen in der nächsten Woche. Was bringt dich näher zu Jesus? Wo erlebst du seine Liebe am deutlichsten? Pflege das. Nähre das, investiere in diese Richtung. Je näher, desto mehr Liebe ist in dir, desto stärker bist du und liebst ihn mehr als das, was die Sünde uns verspricht. Ich komme zum Schluss. Wir haben gesehen, dass wahre Nachfolge, da hast du es nochmal eingeblendet gehabt, Gabi? Das können wir jetzt zum Schluss einfach nochmal einblenden. Wir haben gesehen, dass wahre Nachfolge nicht am Katalog frommer Eigenschaften erkannt wird, die wir erfolgreich praktizieren, sondern sich durch eine wahrhaftige Herzenshaltung auszeichnet. Die wahrhaftige Herzenshaltung. Jesu Nachfolger haben eine wahrhaftige Herzenshaltung. Sie meinen es aufrichtig und sie meinen es ernst. Sie meinen es aber auch freudig. Und liebevoll. Es ist ja nicht immer nur bierernst mit Jesus unterwegs zu sein, aber es gibt so Punkte, da kommt er als Coach und sagt, guck mal, ich weiß, du hast mehr drauf. Ich weiß es. Ich habe dich gemacht. Ich habe dich berufen. Ich habe dich ausgestattet. Mein Geist ist in dir. Lass es raus. Trainiere. Ich persönlich finde einen Menschen auch dann vorbildhaft, im Übrigen, wenn er nicht immer der Held ist, sondern auch in seiner Gebrochenheit deutlich wird, dass er weiß, dass er aus Gnaden lebt und trotzdem wieder die Kurve kriegt. Wir brauchen nicht immer die geistlichen Helden. Wir brauchen Menschen mit einer wahrhaftigen Herzenshaltung. Wir sind abhängig von Gottes Gnade. Das dürfen wir sein. Da ehrlich zu sein, auch mit der eigenen Motivation und mit der eigenen Hingabe zu sagen, an dem Punkt ist noch Luft nach oben. Da ist noch Luft nach oben. Es ist keine Verdammnis, wenn das so ist. Ist nicht schlimm, aber wir dürfen es auch ehrlich angehen. Wir müssen es nicht so lassen, sagen, so bin ich halt. Nein, wir dürfen das angehen. Für mich ist dieses Gebet aus Psalm 139 da immer so ein Ansatzpunkt. Dieses erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf ewigem Weg. Es kann also wirklich sein, dass Jesus dich herausfordert. Herausfordert, zu Dingen Nein zu sagen, weil sie dich davon abhalten, sein Ziel für dein Leben zu erreichen. Und bist du bereit für so eine Entscheidung? Prüf dabei auch die Dinge, die an sich nichts Schlechtes haben, die nicht gleich das Etikett, das ist aber Sünde, tragen. Sondern geh einfach mal durch dein Leben, kämm da mal durch und sag, bin ich bereit, so eine Entscheidung zu treffen? Bist du heute Morgen bereit, so eine Entscheidung zu treffen? Dann lass uns beten. Jesus, ich möchte dir in allererster Linie erstmal danken, dass wir so sehr von dir geliebt werden, dass du dein Leben komplett investiert hast, um uns zu erretten, uns zu erlösen, zu befreien, uns auf den Weg zu bringen, uns ins Team zu holen. Danke, dass es mit deiner Liebe anfängt. Herr, wir können lieben, weil du hast uns zuerst geliebt. Und du rufst uns, unseren Platz einzunehmen und du möchtest unser Coach sein, uns begleiten. Und das ist auch gut. Das ist ein Prozess. Heute Morgen sind wir hier, weil wir über diese Gedanken nachgedacht haben, was unsere Prioritäten angeht, was uns an das Ziel bringt oder näher an das Ziel bringt, das du für uns hast. Hilf uns zu hören und zu verstehen, wo du uns herausforderst. Lass uns so berührt sein, auch von deiner Liebe zu uns, dass wir Liebe genug und Kraft genug aufbringen, auch Nein zu sagen, uns zu fokussieren auf das, was du in unsere Mitte, in unser Herz legst. Herr, du bist echt interessiert an unserem Herzen. Du bist manchmal sogar richtig eifersüchtig, wenn wir was anderes mehr lieben als dich. Herr, ich wünsche mir sehr, dass das jetzt nichts ist, wo wir uns gezwungen oder gedrungen fühlen, sondern dass wir aus Freiheit sagen, Herr, wir folgen dir ganz neu. Wir legen Dinge beiseite, wir stellen unser Leben um. Wir prüfen, ob das, was wir leben, wirklich so sein muss. Und wir bringen dir diese Entscheidungen. Wir bringen dir das heute Morgen. Es bleibt unser Geheimnis zwischen dir und mir. Und wenn wir wollen, können wir es natürlich sagen. Aber Herr, wir danken dir, dass du mit uns gehst. Du bleibst am Ball, auch an uns dran. Dafür preisen wir dich. Amen. Also wenn du gemerkt hast, dass das was ist, eine Botschaft, die